Du hast ja einen kleinen Reisebericht jetzt vorbereitet. Wir haben hier so einen Dia-Projektor aufgebaut. Du hast Dias vorbereitet.
Schön, ne?
Die du mir jetzt zeigen willst. Das. Und die wir euch dann erklären.
Diesmal hat es mich und meine Frau nach Lissabon verschlagen. Wir auf zwei E-Pumpen. Ne? Also wir sind ja beide überzeugte Biobiker. Wie? Akku? Hm. Und er so, glaubt mir, es hilft. Und mein Rennrad, im Gegensatz zu deinen Rennrädern, ist schon sehr alt. Was sind denn noch die Rennradgriffe, wo die Schaltzüge an den Seiten rauskommen?
Igitt.
Nein, das
Gesicht sehen müssen.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Hallo Martin.
Hallo Alex. Herzlich willkommen zu Bikers Paradise Folge Nummer 90. Wir haben mal wieder genullt. Es fühlt sich sehr gut an. Und beim nächsten Mal nullen sind schon zwei Nullen, die dastehen. Also eine 100, eine stattliche Zahl. Ist doch geil.
Ja, ich
klingt jetzt nicht so geil bei dir.
Nee, doch, ich muss das überwältigt mich gerade. Okay. Das überwältigt mich.
Ich habe mich gestern Abend ins Bettchen gelegt, habe meine Lieblingszeitschrift, die Roadbike, rausgeholt, weil die war gerade im Postkasten und dann blätter ich da drin rum und dann ist da eine schöne Bilderstrecke über den Mont Ventoux drin. Oh, und ich dachte mir so, ja, da war ja was, ne? Die Tour de France dieses Jahr führt ja über den Mont Ventoux, beziehungsweise hat da Etappenziel. Das ist Etappe 16 und ich habe mir schon mal so rausgesucht, Etappe 16 bis 20 kann man sich sehr gut angucken, also am Ende in den Alpen. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich da ja eigentlich mit den Kumpels hin will und dass wir das immer noch nicht geplant haben. Ja. Und so langsam wird es ein bisschen enger, oder?
So langsam, weil wir wissen ja aus dem letzten Jahr, ne, selbst so Campingplätze sollte man, also am Ventoux, ich habe gestern wirklich mir den, also ob du es glaubst oder nicht, ich habe gestern mir den Spaß gemacht und habe mir mal die Campingplätze am Mont Ventoux angeschaut.
Und?
Da gibt's einiges.
Aber auch was für ein geiler Zufall. Ich lese den Artikel, du guckst und recherchierst.
Ja, weil ich war ja schon einmal oben und das Ding ist einfach irre.
Du warst mit dem Fahrrad schon oben?
Ja, ich war einmal bei der Tour auf dem Ventoux, bin ich hochgefahren und das ist besonders, ist sehr besonders. Und irgendwie habe ich Bock auf Südfrankreich, Provence, lecker Käse, ein Rotweinchen, ein cooler Campingplatz und einfach mal ein paar Runden da mit dem Renny drehen. Ich auf dem Rennrad, ja.
Ja, sowas gibt's auch noch. Ich habe das ja erlebt vergangenes Jahr. Da saß du ja auch auf dem Rennrad.
Und deswegen habe ich mir das angeguckt. Jetzt gibt's noch Plätze.
Jetzt noch?
Ja.
Weil das wäre doch verrückt, oder? Dass wir unabhängig voneinander uns dann da am Mont Ventoux treffen?
Das ist nicht verrückt. Das ist die logische Konsequenz aus unserem Dasein.
Ja gut, das stimmt natürlich. Ne? Ja, übrigens, radsport-news.com, eine sehr zu empfehlende Internetseite, die haben 2020 meine Leserumfrage gemacht und meinen so, ey, was ist denn eigentlich der schönste Anstieg für euch? Und damals ist rausgekommen, Mont Ventoux, der Riese der Provence.
Nee, der schönste ist es nicht. Das habe ich auch
in
schon,
der Umfrage ist aber rausgekommen.
Das habe ich schon mal erzählt. Der schönste ist es nicht. Der ist brutal, also der ist fies. Weil der keine Ruhepausen hat.
Ja.
Der ist, also damals, jetzt bin ich ja noch weniger. Das ist total fies. Ich habe jetzt schon, wenn ich daran, also ich bin früher so viel Anstiege gefahren und bin die ganzen schweren Dinger hoch und habe das so lange nicht mehr richtig gemacht. Und wenn ich jetzt an sowas denke, dann kriege ich so ein bisschen Angst. Schweißausbrüche, so.
Seine Hände tropfen schon vor Angst.
Genau, ich finde ja nichts schlimmer, als irgendwie da am Berg zu stehen und du kommst nicht vorwärts und nicht rückwärts.
Ja, runter kommen sie alle, ne?
Und deswegen bin ich auch am Wochenende mal Rennrad gefahren.
Ach, habe ich ja gar nicht mitbekommen.
Ja, ich sehe ja immer deine Komoot-Aktion, so. Und nachdem du ja den ganzen Winter aus Protest überhaupt nicht mehr gefahren bist, hast du ja jetzt irgendwie, seit es irgendwie ein bisschen schöner ist, bist du ja der Meinung, du musst irgendwie alles nachholen aus den letzten, Monaten und bist nur noch, und jetzt hatte ich ein schlechtes Gewissen, so, deine Schuld. So einfach beeinflussbar bin ich und habe mich aufs Rad gesetzt und habe mal die Willi-Runde gedreht, die berühmte, auf der Westkrone.
Und, wie war es so für dich? Ich meine, sind ja für Berliner Verhältnisse auch mal ein paar Höhenmeter.
bin schon langsam. Ich bin schon langsam unterwegs, aber das war gar nicht das Problem, das wusste ich vorher. Das eigentliche Problem war, ich glaube, dadurch, dass jetzt der Stadtring gesperrt ist Richtung Norden, also ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nur jetzt eine Wahrnehmung macht. Ich glaube, viele Autofahrer benutzen diese Havelchaussee jetzt als Ausweg, als Schleichweg, um diese Sperrung von der Autobahn.
Kann natürlich sein.
Und es war nicht lustig. Da war so viel Verkehr, wie ich es noch nie erlebt habe in meinem Leben.
Echt?
Ja.
Ja. Wie unangenehm.
Deswegen, ich fahre jetzt nicht mehr Rennrad. Brauche ich wieder abgewählt.
Ist das vorbei?
Abgewählt. Nee, und dann dachte ich so, ach, der Gerz, weißt du, der lebt irgendwie 200 Meter von der Ostkrone entfernt. Der steigt einfach mal aufs Rad und dann fährt er los und dann ist er schon, ach, ja.
Ich hab's draußen aus der Stadt, genau.
Ich hab's nicht einfach, so.
Nee, du hast es generell nicht einfach, ich weiß. Aber lass uns mal ganz kurz uns in diesen Mont Ventoux reindenken, ja. Pinienwälder, die immer kümmerlicher werdende Vegetation, karge, fast seelenlose Mondlandschaft, so kennen wir ja diese Bilder vom Mont Ventoux. Und dann die Menschen, die da auf Rennrädern hochfahren, die dem Berg und der Natur ungeschützt ausgesetzt sind, gnadenlose Hitze, die Sonne brennt auf der Haut, der Wind pfeift. Und ein Sportler meinte mal in den 50er Jahren, ich glaube 51 wurde der Mont Ventoux das erste Mal mit der Tour de France befahren. Und er meinte in den 50er Jahren, Achtung Zitat, ein Radrennfahrer auf dem Gipfel des Mont Ventoux ist kein Anblick für seine Mutter.
Sag das nochmal bitte.
Ein Radrennfahrer auf dem Gipfel des Mont Ventoux ist kein Anblick für seine Mutter.
Eieieiei.
Ja, weil die sich halt Sorgen machen, ne? Die Eltern. Weil das einfach so eine unwirkliche Sache ist. Und klar, in den 50er Jahren, da hast du jetzt noch nicht 12 Gänge gehabt. Also 12 Ritzel hinten. Das war ja schon noch ein Zacken schärfer damals, ne? Und wenn wir uns an diese ganzen Geschichten nochmal zurückdenken, wie Wout van Aert dort gewonnen hat 2021, ne? Und auf einmal weiß man, oh, der kann ja auch ganz gut Berge hochfahren, hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Oder wie Chris Froome dann sein Rad da geschrottet hat, weil so ein Motorrad vor ihm gebremst hat, weil die Menschenmenge nicht so schnell weggegangen ist, ist der da hinten auf das Motorrad drauf, Fahrrad kaputt und Chris Froome ist dann im gelben Trikot da hochgejoggt. Also zumindest ein paar hundert Meter. So, ne? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Nee, kann ich nicht.
Absolut irre Situation. Oder dann eben diese Geschichte, die ja jedes Mal erzählt wird. 1967 ist der Tom Simpson dort gestorben, Herzstillstand. Und seine letzten Worte waren, setzt mich zurück auf mein Fahrrad.
Gott.
Ja, und später kam dann raus, ja, da war dann im Blut, also erstens dehydriert, dann war da Alkohol im Blut, Aufputschmittel, Doping und so weiter. Das war aber auch eine Zeit, wo das irgendwie ganz normal war, dass die Leute irgendwelche Mittelchen genommen haben, um diese Strapazen durchzuführen. Stehen. Aber ja, ihm wurde da auch ein Denkmal gesetzt und viele rennradfahrende Menschen stellen da eine Trinkflasche hin. So von wegen, Tom, hier hast du was zu trinken.
Ja, da ist immer was los. So, das müssen wir irgendwie auf die Reihe kriegen dieses Jahr.
Ja, das wird doch schön, oder? Und wo wir gerade so schön bei Reisen sind, du hast ja einen kleinen Reisebericht jetzt vorbereitet. Wir haben hier so einen Dia-Projektor aufgebaut. Du hast Dias vorbereitet,
schön, ne? Schön.
Die du mir jetzt zeigen willst das und die wir euch dann erklären einfach. Ne?
Ey, überleg mal, früher Dia-Shows zu Hause mit Kumpels und so.
Voll geil, oder?
Oder?
Könnte man mal wieder machen.
Ich hatte sogar zwei Dia-Projektoren und so. Und ich habe ganz viel mit auf Dias fotografiert auch sogar früher, weil es so cool war. So, egal.
On the road.
Ich war unterwegs. Nein, ich muss mal ein bisschen ausholen. Ich mache für die Fahrradzeitschrift MyBike eine Serie von Städteporträts, was ich sehr gerne mache und auch schon früher gemacht habe. Und diesmal hat es mich und meine Frau nach Lissabon verschlagen.
Eine Stadt in Portugal. Oder?
Genau. Und wir in dieser Städtereihe, da besuchen wir halt immer europäische Städte und testen die auf Fahrradtauglichkeit, berichten aber auch über die Kultur und alles, was wir noch so entdecken.
Zum Beispiel Gebäck.
Und jetzt in dem neuen Heft der MyBike ist halt unsere Lissabon-Story drin. Und das ist gerade erschienen. Und das ist doch einfach mal ein sehr passender Augenblick, um so von unseren meinen Erfahrungen zu erzählen.
Okay, dann leg los. Welches Fahrrad hattet ihr mit? Oder welche Fahrräder?
Nee, ich will mal was anderes wissen.
Okay.
Und zwar will ich mal von dir wissen, ich sag mal Lissabon, und was fällt dir spontan zu Lissabon ein?
Nichts. Gar nichts. Portugal.
Benfica, Lissabon.
Das war's.
Oh nein.
Ich war noch nie da. Ich war noch nie in Portugal.
Ja, aber dir muss doch irgendwas zu. Nee.
Nein, absolut nicht.
Gar nicht.
Nee. Also, wie soll mir dazu was einfallen, wenn ich noch nie da war?
Nee, weil es wahrscheinlich keinen berühmten portugiesischen Rennradfahrer gibt.
Ja, doch. Doch, da gibt es aber auch schon welche. Aber.
Okay,
nee, tut mir leid.
Okay, ich helf dir. Lissabon, die Stadt der sieben Hügel, wo bunte Häuser an steilen Gassen kleben, alte Straßenbahnen quietschend vorbeirollen und der Duft von Meer und Pastéis de Nata durch die Luft zieht.
Jetzt will ich hin.
Und ganz ehrlich, genau so ist es. Genau so ist es. Kennst du dieses Gebäck Pastéis de Nata?
Ja, ich habe ja schon mal so ein bisschen rumrecherchiert vorher oder du hast mir ja den Artikel geschickt und da habe ich gesehen, dass es so kleine Pasteten mit Puddingfüllung gibt. Und ich bin ja ein ganz großer Fan von Gebäcksachen, die Pudding gefüllt sind, wie zum Beispiel die Puddingbrezel, die es hier in ausgewählten Bäckereien gibt. Bin ich ein großer Fan von. Von daher wird mir das wahrscheinlich sehr gut schmecken.
Aber hast du das schon mal gekostet?
Habe ich nie, nee.
Boah. Die sind ja nicht groß, die sind so, dass man die eigentlich immer mit gutem Gewissen zu jeder Tageszeit irgendwie essen kann. Und die sind, wenn die gut gemacht sind, sind die noch warm dazu. Ne? Und wenn du jetzt diesen Blätterteig hast, mit dieser Puddingcreme-Füllung warm, ist schon...
Das hört sich so gut an. Hast du eine mitgebracht?
Nee, habe ich leider nicht. Hätte ich mal machen sollen. Ach, ärgert mich jetzt gerade.
Ja, mich auch.
Aber das Coole ist, Pastéis de Nata, sofort hast du ein Fahrradziel, weil direkt an der Küste liegt die älteste Manufaktur von dem Zeug. Und das ist so eine Art Pilgerstätte für Touristen. Aber davon erzähle ich später nochmal.
Okay.
So.
Ja.
Und jetzt kannst du mir deine Ausgangsfrage stellen.
Was war denn die Ausgangsfrage? Achso, welche Fahrräder habt ihr mitgenommen? Aber warte. Lass mich raten. Ich werfe meine mentalen Fähigkeiten an. Du hattest ein Klappfahrrad mit von der Marke Brompton.
Wir haben uns tatsächlich... Welche? Ja, nee. Ist richtig, aber
okay.
Nicht...
Ich dachte schon, ich bin doof. Oder so.
Ist nicht ganz richtig, weil wir haben keine Fahrräder mitgenommen. Wir haben uns die geborgt in einem Laden.
Okay.
Da gibt es einen Brompton-Laden.
Ja. Aber wo du gerade sieben Hügel sagst, und das bedeutet, da geht es wahrscheinlich ein bisschen hoch und runter. Habt ihr dann so ein E-Prompten? Sowas gibt es auch mittlerweile, oder?
Naja, pass auf, wir kommen in den Laden rein.
Ja.
Ne, und ganz netter Typ da in dem Laden. Und er sagt so, naja, ich habe da euch schon mal was rausgestellt und vorbereitet. Und dann gucken wir auf zwei E-Promptens. Ne?
Ja.
Und ich gucke Nadine an. Und also wir sind ja beide überzeugte Biobiker.
Ja.
Ne? Hättest mal unsere Gesichter sehen sollen. Wir so, wie Akku? Jetzt. E? Wie? Fahren? Und er so, glaubt mir, es hilft. So, wirklich. Er so, glaubt mir. Und er musste wirklich mehrmals sagen, vertraut mir. Und wir so, okay. Und dann hatten wir plötzlich zum ersten Mal E-Bikes in unserem Besitz für das Wochenende. Im Nachhinein war das eine gute Entscheidung, weil Lissabon... ist nicht umsonst die Stadt der sieben Hügel. Also es ist im Prinzip, in der Innenstadt geht es nur hoch und runter. Und ich würde auch mal sagen, ganz schnell so 10% auf den Hauptstraßen und wenn du dann in die Gassen
gehst, ist noch mal ein bisschen steil, aber.
Dann bist du auch mal schnell bei 15%. Und plötzlich... machen E-Bikes total Sinn, weil du machst ja kein Training. Du willst ja irgendwie durch die Gassen, du willst dich ja entspannen dabei, ne?
Ja, ja.
Das Verrückte ist aber, dass diese Bromptons haben den Motor im Vorderrad. Und wenn du so einen Berg hochfährst, dann hat man ja immer so die Tendenz, so ein bisschen so an dem Lenker zu ziehen. Kennst du das?
Ja, weil du ja nach hinten umkippst.
Genau.
Ja, also Erderziehungskraft. So.
Und wenn du jetzt aber in die Pedale trittst und du lupfst dein Vorderrad so leicht an...
Dann dreht das durch.
Und da war Nadine völlig entsetzt. Ne? Die war völlig entsetzt und meinte, nee, also das geht jetzt nicht, dieses Vorderrad. So.
Ja.
Also da haben wir ein bisschen gebraucht und ganz schnell festgestellt, man sieht ganz wenig Radfahrer in der Stadt.
Oh, okay.
Sondern nur diese Kurierfahrer, die das Essen transportieren und so, die haben ja so ganz fette Reifen hinten.
Mhm.
Also was sind denn das, 70 Millimeter oder so? Und die haben wir ganz schnell beneidet um ihre Räder, weil Lissabon hat halt nicht nur diese Anstiege permanent, sondern auch unfassbar viel Kopfsteinpflaster und dazu noch Straßenbahnschienen von diesen berühmten Straßenbahnen.
Ah, na ja gut, das ist dann natürlich blöd, wenn du dünne Reifen hast, ja.
So, und jetzt sind die Straßen noch so schmal, dass du nur noch sehr wenig Platz hast zwischen den Schienen und der Bordsteinkante. Es gibt keine ausgewiesenen Fahrradwege in der Innenstadt. Es ist knifflig. So, ich würde mal so sagen, es ist in der Innenstadt kein entspanntes Fahrraderlebnis. In den Gassen und Fußgängerzonen geht das, ja, aber das hast du halt nicht durchgehend. Und schön sind schon so eine Räder, wie sie diese Kurierfahrer haben, mit diesen fetten Walzen dran, ne, wo es dann egal ist, ob du mal so eine Straßenbahnlinie kreuzt oder nicht.
Aber gibt es denn da trotzdem vernünftige Fahrradwege, wo man irgendwie mal von A nach B kommt? Oder gibt es da generell in der Innenstadt keinen einzigen Fahrradweg?
Es gibt Fahrradwege in der Innenstadt, aber sehr wenig. Mhm. Also da liegen die noch im Vergleich zu anderen europäischen Städten sehr weit zurück, was die Infrastruktur angeht. Die haben auch wirklich das Problem, dass wenig Platz in der Innenstadt ist. Und eben du kannst ja diese Straßenbahnen nicht wegbasteln. Ne? Ja. Du kannst ja einem Auto kannst ja mal irgendwie so eine Autospur wegnehmen, aber du kannst ja nicht einfach so eine Schiene umlegen und sagen, so, dann machen wir jetzt einen Fahrradweg draus. Ne? Aber ich würde jetzt als Fazit behaupten, es ist trotzdem eine gute Idee, ein Fahrrad mit nach Lissabon zu nehmen, weil Lissabon ist ein toller Ausgangspunkt für Radtouren. Und sobald du unten an dem Fluss bist, weil Lissabon liegt ja an dem Tejo, an dem Fluss Tejo, hast du den ersten coolen Radweg. Und das macht Spaß. Und da hast du dann gleich so eine große öffentlichen Fahrradverleih, wo du dir auch ein Fahrrad schnappen kannst, wenn du keins dabei hast. Und dieser Fluss, das ist echt ein cooles Feeling. Der ist riesengroß und du hast so richtig dir schnuppert. So dieses ganze Wassergefühl macht wahnsinnig viel Spaß. Da geht immer die Sonne unter auf der Seite. Und vor allen Dingen, dieser Fluss führt zum Atlantik. Direkt zum Atlantik.
Wie weit ist das da ungefähr?
Bis zum Atlantik, würde ich sagen, sind es so 50 Kilometer. Aha. Kann man also fahren. Der Fahrradweg ist leider nicht durchgehend bis zum Atlantik, aber dann musst du halt auf Straßen fahren. Und Atlantik ist, da sind wir auch hingefahren. Da sind dann die ganzen Strände, die so die Einwohner von Lissabon besuchen am Wochenende. Und da hast du wirklich weiße Sandstrände und so Steilküste und einfach weiten Blick, ne? Und das ist alles irgendwie um die Ecke.
Ja, schön.
Ne? Und dann kurz, wenn du aus Lissabon rauskommst, fangen dann auch so Nationalparks an, wo es dann hoch und runter geht. Da ist dann Sintra zum Beispiel. Das ist so ein knuffiges, buntes, altes Schloss. Sieht aus wie aus so einem Märchenwelt-Cartoon. Das kann man dann auch als Ausflugsziel nehmen. Aber das sind dann, würde ich sagen, mehr so Geschichten für Rennrad oder abseits der Straßen dann für Mountainbike. Und diese Kombination macht es unglaublich sympathisch, weil diese Stadt hat eine wahnsinnig schöne Ausstrahlung. Es ist halt wirklich so eine Mischung aus wirklich sehr traditionell mit diesen Enggassen und alten Häusern und so altem Handwerk und eben alt. Und dann aber auch ist Lissabon auf einer anderen Art sehr modern. Die mussten auch sich ja neu erfinden nach ihrer Wirtschaftskrise und da sind viele neue Sachen entstanden. So, auch kleine moderne Manufakturen, aber auch so die Museen machen unfassbar viel Spaß, weil das dann einfach wirklich so spektakuläre Gebäude sind mit tollen Ausstellungen. Viel Kultur hat die Stadt zu bieten.
Du meintest auch, dass die Stadt sehr bunt ist, also von den Häuserfarben her?
Ja, genau. Die ganzen Altstadtviertel, die haben halt bunte Farben in den Fassaden.
Ah, okay. Ne?
Und dann gibt es in Lissabon auch die berühmte Pink Street, die ist in so einem Ausgehviertel, die ist auch witzig. Da ist dann, die Straße ist dann pink. So. Aber also, und generell sind die Portugiesen sind ein farbenfrohes Volk, irgendwie. Also sehr sympathisch. Und das alles in Kombination irgendwie mit so einem portugiesischen Lebensgefühl, sehr gutem Essen, einfach Fisch in allen Variationen, diese tollen Nachspeisen, wie dieses Pastéis de Nata oder dieser Mandelkuchen, sehr guter Wein, vor allen Dingen billiger Wein, ganz wichtig.
Billiger Wein
und Kaffee. Toller Kaffee überall. Also eigentlich alles so Sachen für Radfahrer, ne, würde ich mal sagen.
Total.
Eigentlich eine Radfahrerstadt. Und es gibt sogar ein cooles Fahrradcafé. Da kann man sich auch Fahrräder mieten. Und da treffen sich auch die Leute in der Altstadt, um dann so Ausfahrten zusammen zu unternehmen.
Also die Innenstadt ist jetzt nicht unbedingt fahrradfreundlich, macht aber trotzdem irgendwie Spaß, weil es halt viel zu erleben gibt. Und der Rest ist dann total cool.
Der Rest ist dann total, und die Innenstadt kann man auch zu Fuß machen. Da brauchst du, das ist alles übersichtlich, da brauchst du im Prinzip kein Rad, sondern da läufst du und dann kannst du dir alles in Ruhe angucken. Und wir haben da in unserem Artikel haben wir zwei Touren beschrieben. Die eine ist direkt aus der Innenstadt raus, an der Küste lang, weil da sind so irgendwie durch Zufall oder warum auch immer sind so diese ganzen Sehenswürdigkeiten, sind da so wie an einer Perlenkette aufgereiht. Da kommst du von dem großen Hauptplatz Praça do Comércio, der sehr schön ist, kommst du zur LX Factory. Das ist so eine alte Fabrikanlage mit sehr viel Kultur und sehr viel Street Art überall. Und dann kommst du zum MAT, das ist das moderne Museum für Kunst. Das sieht aus wie ein Raumschiff, da kann man sogar auf dem Dach spazieren gehen. Das ist total irre. Und dann geht die Tour weiter zu dieser Pastéis de Nata Fabrik in Belém. Und das schlängelt sich alles, das fährt man alles so ab und es macht wahnsinnig viel Spaß. Du kannst überall sitzen in Cafés und mal ein Päuschen machen. Und das Beste ist, von Lissabon gibt es mehrere Nahverkehrszüge ausgehend. Die sind sehr billig und die gehen so richtig bis, ja, ich würde mal sagen, so 50, 60 Kilometer Radius. Und da kannst du Fahrräder kostenlos mitnehmen.
Mhm. Ist ja praktisch.
Und eine Linie geht direkt an der Küste lang und wenn du keine Lust mehr hast oder das zu weit ist, ne, oder der Akku mal ist, die haben übrigens gut gehalten, die Akkus von unseren Bromtis, dann steigst du halt in den Zug. Ne?
Und tschüss.
So. Und wir haben auch dann einmal den Zug genommen, um dann zum Atlantik zu fahren und sind dann, da gibt es einen ganz tollen Radweg am Atlantik lang.
Und du als Fotograf, du hast dann ja ständig irgendwie anhalten müssen, weil alle Motive so schön sind, oder nicht?
Ja, das ist schon reizvoll. Da kann man schon Zeit verbringen mit Fotografieren. Ja. Ist halt auch alles so ein bisschen kitschig, ne? Weil es schon so diese sehr alte Gassen, sehr alte Häuser und dann so immer Wäscheleien mit Wäsche dran, so das Klassiker. Na, so ein bisschen italienisch auch, ne? Wie man das, so um dir das zu erklären.
Ah ja, jetzt verstehe ich. Ja.
Aber dann haben wir auch noch was gemacht, was ich überhaupt nicht bereue und was ich wirklich jedem empfehlen würde. Wir waren in einem Fado-Konzert.
Was ist denn ein Fado-Konzert?
Fado, eine portugiesische Gesangsform, die sich dadurch auszeichnet, dass sie sehr theatralisch ist. Also ist so ein bisschen, man könnte auch sagen, depressiv. So, also ist sehr schwermütig. Mhm. Und ich habe echt lange mit mir gehadert, ob ich Bock habe, da mir sowas anzugucken. Weil ich dachte da immer so Schmerz, ne, erfüllte Gesänge. Und die Sänger und Sängerinnen, die werden immer begleitet von, in der Regel von einem Gitarrenspieler. Also du hast zwei Leute auf der Bühne und wir waren in so einer Speziallocation, wo man dann auch traditionelles Essen bekommt. Und es war irre. Wirklich. Ich kann es irgendwie schwer beschreiben, was gut ausgebildete Sänger, was die an Gefühl rüberbringen in diesen Liedern, ist beeindruckend. Haut einen um. Ist auch nicht kitschig. Ist unbedingt sehenswert, müssen aber wirklich hochwertige Sänger sein.
Okay. Ja,
So, steht auch nochmal die Adresse da, der als Tipp in unserem Artikel. Also fand ich wirklich bemerkenswert. Also eine ganz hohe Kunst. Tolle Musik. Und das ist halt auch irgendwie das Schöne, ne? Du kannst Musik hören, du kannst diese Stadt erleben, du kannst toll essen gehen. Es gibt übrigens auch viele moderne portugiesische Restaurants, wo die Köche wirklich das mischen. Also so eine Crossover-Küche, ne? Mit anderen Einflüssen. Macht auch Spaß. So. Wobei unser Fahrradhändler, wo wir uns die Fahrräder geholt haben, der hatte uns als Tipp gegeben, wenn ihr gut essen gehen wollt, hat er gesagt, dann geht in die Läden, die scheiße aussehen.
Ja.
Und zwar geht in diese abgerockten Läden, wo dann Mutti selber noch in der Küche steht und kocht. Und das gibt's viel. Da gibt's viel, wirklich so eine, naja, sieht so ein bisschen aus wie so eine Kaschemme, ne? Und da sitzen
ja, ein bisschen einfach.
Da sitzen dann drei olle Zausel drin und du hast wirklich die Family in der Küche und der Mann macht dann den Service oder irgendwie so und die Preise sind dann auch total fair und da bekommst du ganz tolles, authentisches Essen.
Du willst wieder zurück, wa?
Naja, guck mal, dann fliegst du dahin und das kann man ja wunderbar als Ausgangspunkt nehmen und dann fährt man so die Küste ab, ne, in Portugal.
Mhm.
Da gibt es auch ganz tolle Gravel-Routen die Küste lang.
Mhm.
Bis nach Sagres.
Mhm. Interessant. Ja, so langsam hast du mich.
Oder?
Ja, voll gut.
Ja.
Wie heißt die Zeitschrift nochmal und wann gibt's sie? Wo gibt's sie?
Die MyBike ist gerade rausgekommen. Da sieht man tolle Fotos von mir und ja, den ganzen Artikel. Mit den Tourenvorschlägen kann man sich runterladen als Gepäckstrack. Und eine Sache muss ich allerdings noch sagen.
Mhm.
Dadurch, dass Lissabon einen großen Fährhafen hat, ist es leider eine der Städte, die ganz schön überschwemmt werden von Touristen, weil dort die Kreuzfahrtschiffe anlegen.
Hm.
Und ich weiß nicht, ich glaube, die haben pro Jahr legen da 500 Kreuzfahrtschiffe
ach,
an.
Ach du großer Gott.
Und die spülen natürlich irgendwie in einem Rutsch mal so 10.000 Leute raus. So, ganz schnell. Und das sind immer so Schübe und das habe ich schon in anderen Städten erlebt. Das ist leider der einzige Wehmutstropfen und wir waren Off-Season dort und trotzdem ist die Stadt schon ganz schön voll.
Mhm.
Also es sind immer Touristen da. Im Sommer würde ich übrigens nicht hinfahren. Es muss absurd heiß sein in dieser Stadt. Also die haben wirklich auch mit den Temperaturen zu kämpfen und dann kannst du irgendwie kaum noch im Freien da rumlaufen. Aber trotzdem sind die Preise noch akzeptabel.
Mhm.
Also das hat mich freudig überrascht. Insgesamt.
Fein. Also,
ja, aber wie es halt so ist, man ist halt nicht mehr allein auf dieser Welt, ne, wenn man verreist. Man ist immer umgeben auch von Mitmenschen aus der ganzen Welt. Ne?
Ja, klar.
Wie man so schön sagt. Ja, so. Aber wir machen noch ein paar mehr Städte. Also, in jedem Heft wird jetzt eine Stadt drin sein. Und ich kann schon mal so viel verraten, die nächste Stadt wird Prag.
Prag.
Kennst du Prag?
Ja, ja, war ich selber schon mal, aber es ist schon lange her. Und ein Kumpel war jetzt letztens da, weil da war Halbmarathon, da ist eine Frau mitgelaufen. Und ja, also Prag fetzt auf jeden Fall.
Ist Prag eine Fahrradstadt?
Das kann ich dir nicht beantworten, weil ich da selber noch nicht Fahrrad gefahren bin. Aber man kann da Bier trinken, habe ich gehört.
Natürlich. Pivo. Aber ich werde dir sagen, ob es eine Fahrradstadt ist. Ich bin wirklich auch gespannt. Aber da gibt es ja auch sehr viele Touristen. Mal sehen, wie es wird.
Mhm.
Lass dich überraschen.
Ich lass mich überraschen. Dann hast du mitbekommen, es gibt ein Start-up aus Mainz, also harter Themenwechsel jetzt, heißt Bike Evolution und da wird es bald ein 3-in-1 Fahrradlicht geben. Hast du das zufällig gesehen?
Nee.
Nee, finde ich ganz interessant. Das sind Lenkerpfropfen, ne? Also die dir links und rechts in die Lenker reinsteckst. Dann hast du ein Front-, ein Rücklicht und ein Laser, der nach unten so den Sicherheitsbereich darauf hinweist.
Nein, warte, normal. Ich stehe heute auf dem Schlauch.
Ja.
Also du machst hier einen Propfen in den...
Links und rechts in den Lenker rein.
Muss aber ein gerader Lenker sein.
Er muss ein gerader Lenker sein, mit Rennradlenker wird es nicht. Leuchtet nach vorne, nach hinten
Und auf dem Boden.
Unten hast du so wie so ein Laser, der so einen Sicherheitsbereich anzeigt, also wie breit so ein Fahrrad eigentlich Platz braucht. Und
sehr geil.
Hast du so 360 Grad Sichtbarkeit, so also diese zwei auf den Asphalt projizierten Linien machen, also quasi für alle Verkehrsteilnehmer sichtbar, wie viel Raum du im Straßenverkehr brauchst. Ne? Ob sie dir den geben, ist vielleicht was anderes, aber du hast dann da zwei so eine Lichtteile
Balken,
auf dem Boden.
Lichtbalken.
Das ist irgendwie ganz, ganz interessant. Ne? Vorbestellen kostet auf bikeevolution.com gerade 279 Euro, schon ganz schön teuer. Und im Sommer wird es dann noch teurer. 399 Euro ist dann die UVP.
Ja, aber jetzt kommt ja die große Frage wieder. Die sind wie so ein Propfen in dem Lenker montiert. Wie lädst du denn den Scheiß?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das habe ich nicht rausgefunden oder nicht weiter recherchiert.
Weil das wird ja total albern, wenn du denn irgendwie so ein USB-C links und rechts reinstecken musst, oder?
Ja.
Oder?
Ja, du, ich weiß es nicht. Könnt ihr selber nachlesen. Bikeevolution.com, aber ganz interessant. Ein Startup aus Mainz ist das. Hat aber keine Straßenzulassung. Soll quasi als Erweiterung sein für die normalen,
schön,
für die normale Sichtbarkeit.
Schön tolles Produkt.
Ja, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass es in Deutschland noch keine Regelung gibt für, du leuchtest den Boden mit Lasern an. Weißt du?
Ja,
ich
ja,
wette, dafür gibt es einfach keine Regelung und dann bekommst du keine Straßenzulassung und dann darfst du es zwar verkaufen, aber darfst du es nicht als StVO-konform irgendwie da draufschreiben oder so.
Ja, 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 wie immer. Dann lassen wir uns mal überraschen.
Ja, denn
ich brauche übrigens nochmal deine Hilfe.
Was denn?
Na, du kennst dich da aus mit Rädern. Ich will jetzt
die
mal
sehen. Einen sagen so, die anderen sagen so.
Ich will jetzt mal testen, ob du wirklich Ahnung hast.
Ja.
Also, ich habe dir doch erzählt, dass ich auf meinem Rennrad saß, eine Runde gedreht.
Ja, ja.
Und mein Rennrad, im Gegensatz zu deinen Rennrädern, ist schon sehr alt.
Ja.
Sehr alt. Naja.
Na, willkommen, wie alt?
15 Jahre.
Ja, das ist alt, ja.
Das sind noch die Rennradgriffe, wo die Schaltzüge an den Seiten rauskommen.
Igitt.
Nein, das ist...
Das Gesicht sehen müssen.
So, du bist echt kacke, ey. So, egal, jetzt. So.
Ja komm, das war früher normal.
Kennst du das, wenn du mit den, also wenn das älter ist und du willst schalten und die Schalthebel rutschen so durch und schalten den Gang nicht mehr?
Mhm.
Kennst du das?
Nee.
Kennst du nicht?
Nee. Mal den Zug wechseln?
Nee. Und zwar war ich dann bei meinen Fahrradfreaks irgendwie und die haben gesagt, ja, das passiert bei Rennradschalthebeln nach einer Weile und zwar liegt es daran, dass das Fett in den Hebeln und das sind ja sehr filigrane Zahnräder, die da miteinander schalten, diese ganzen Hoch- und Runterschaltbewegungen und so weiter, dass das Fett, wenn das älter wird, klumpig wird und dadurch so diese Schaltprozesse da eben mal so ein Häkchen oder was auch immer nicht greift.
Ja.
So, dann haben die zu mir gesagt, da musst du einfach mal diese Griffe mit WD-40 ausspülen.
Also entfetten.
Entfetten.
Ja.
Also, gemacht. Ne? Irgendwie gefühlt eine ganze Dose WD-40 da reingekloppt. Mhm. Irgendwie schon letztes Jahr allerdings. So, jetzt setze ich mich auf dieses, lief übrigens Bombe danach.
Ja.
Lief Bombe. Ja. Jetzt setze ich mich wieder auf dieses Fahrrad gerade. Ne? Schaltet nicht mehr.
Weil jetzt komplett entfettet ist.
Nee, das kann doch nicht sein.
Ja, aber hast du danach irgendwie irgendwie trocken gewischt und.
Nee, ich hab's trocken, aber du kommst ja nicht ran. Also.
Ja, ja, aber jetzt irgendwas anderes nachgespült. Also
mit
irgendwas,
was soll ich,
etwas, was schmiert.
Ist WD-40 keine Schmiere?
Nee, das ist ja. Also es ist ja, wurde ja erfunden dafür, dass es Wasser verdrängt.
Meinst du, ich habe
und
das
andere ja, Sachen verdrängt.
Meinst du, ich muss es fetten?
Ja, ja.
Ich
also du musst ein Öl reinsprühen und zwar so lange, bis das WD-40 wieder draußen ist.
Bist du sicher?
Ja, klar. Also ich gehe mal ganz stark davon aus. Das WD und 40, ne, der Name kommt irgendwie von Water Distraction und das ist der 40. Versuch gewesen. Sie haben ein Mittel gesucht, was Wasser verdrängt und das war quasi deren 40. Versuch und deshalb und dabei ist es geblieben bei dieser Rezeptur und deshalb ist es WD-40. Also alle Angaben jetzt ohne Gewähr, aber das ist irgendwie so Pi mal Daumen die Story dahinter.
Okay. Ich weiß nicht, ob ich...
Es gibt doch Leute, die machen WD-40 auf die Kette, aber
ich weiß
dann
nicht,
hast
ich
du genau eine Sekunde was davon und dann war es das gewesen. Dann ist er nämlich
ich
nicht
dachte,
mehr
man kann das als Schmiermittel benutzen.
Nee. Nicht viele Leute, aber ist nicht so.
Okay.
Ja. Du kannst damit Sachen sauber machen oder Sachen ausspülen, wie du es gemacht hast.
Ich hatte jetzt schon überlegt, ob ich nicht mein Niederdruckkärchen nehme und das Ding nochmal.
Ja. Würde Sinn ergeben, dass du das einmal durchspülst, damit das WD-40 draußen ist. Dann musst du wahrscheinlich mit Druckluft das trocken sprühen und dann musst du es halt neu schmieren. Und das mit so einem Kriechöl, was in alle Ecken reinkriecht.
Wann kann ich das Rad bei dir vorbeibringen?
Naja, komm. Wenn wir hier gleich Feierabend haben, kommst du einfach mit zu mir.
Schön.
Ja, aber schön, dass wir darüber sprechen. Das war super. Ne? Dafür sind wir gute Freunde da.
Ne? Der 40. Versuch. Ja. Ist doch schön. So.
Hier, apropos gute Freunde, unser lieber Freund Henning, den kennt er ja auch aus dem Podcast, zum Beispiel aus den Jubiläums-Quiz-Sendungen. Der hat uns geschrieben und gefragt, ob wir Erfahrungen mit diesen kleinen elektrischen Mini-Pumpen haben. Frage an dich, weil du hast nämlich nicht auf diese Antwort, auf diese Frage geantwortet. Hast du damit Erfahrungen gemacht mit diesen kleinen Mini-Kompressoren?
Nee, noch nie. Habe ich noch nie in der Hand gehabt.
Ja, also nochmal zur Erklärung, falls ihr das nicht kennt. Das ist so ein kleiner, akkubetriebener Mini-Kompressor, meistens viereckig, passt in jede Trikottasche. Und ich habe auch nur einmal jemanden gesehen, der das benutzt hat und meinte so, ja, ist total super. Eine Akkuladung reicht für dreimal aufladen, brauchst du keine Mini-Pumpe mehr mitnehmen. Hat mich aber jetzt noch nie so vom Hocker gehauen, dass ich mir sowas kaufen wollte. Bis jetzt.
Hast du hier geholt?
Nein, habe ich nicht. Aber ich habe gesehen, dass die britische Firma MagOff eine neue E-Mini-Pumpe rausgebracht hat. Heißt Air Mag. Und ja, die sieht erstmal rattenscharf aus, ne? Weil MagOff hat ja immer so ein sehr, sehr schönes Produktdesign. Das ist schwarz, es ist ein Alugehäuse, also sehr stabil. Da ist noch so ein Gummi drum, da sind so schwarze Blitze drauf, sieht cool aus. Und dann der Aufsatz, den du auf das Ventil steckst, der ist dann halt pink. So typisch MagOff, ne? Ja. Die haben ja sehr viel mit Pink. Sieht wirklich rattenscharf aus und funktioniert für Presta-Ventile, also Rennrad, und Schrader, also Autoventile. Damit kann man bis zu viermal aufpumpen, 8,3 Bar, pumpt das Ding, dann wieder aufladen. 115 Euro, ganz schön teure Geschichte. Wiegt nur 122 Gramm, ist 6x6x2 cm groß, also passt wirklich in jede Trikottasche beziehungsweise sogar Satteltasche. Dann kannst du da einfach die Bar beziehungsweise den PSI-Wert einstellen, auf dem Display, Knopf drücken und zack, pumpt er dann deinen Schlauch wieder voll. Wird mit USB-C geladen, 30 Minuten dauert es, bis es voll ist, und dann kannst du da auch schon wieder loslegen. Ne?
Bestell dir mal sowas und dann teste ich das für dich.
Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir mit MagOff mal irgendwie Kontakt aufnehmen, wir die testen und vielleicht ja Verlosungsmaterial für unsere Hörerschaft noch rankriegen. Wäre ja ganz nett. Und für alle Leute, die TPU-Schläuche haben, da sind ja Kunststoffventile dran. So ein Mini-Kompressor, da kann es schon mal passieren, dass da eine sehr hohe Temperaturentwicklung herrscht.
Okay.
Und dafür ist dann so ein kleiner Minischlauch mit dabei. Du kannst dann draufschrauben und dann geht das auch mit TPU-Schläuchen. So.
Ey, was für eine Wissenschaft.
Ja, Wahnsinn. Ne? Also wie gesagt, wir haben es noch nie getestet, aber wir könnten das ja mal machen. Ich schreibe mir das mal auf in den Kalender. MagOff anschreiben. Und
hat sich Henning denn hier so ein Ding geholt?
Ich weiß es nicht, müssen wir mal fragen.
Ja.
Er hatte dann so ein Teil geschickt, wo er meinte, das kann man auch als Powerbank mit benutzen. Ich dachte mir so, aber dann kannst du wahrscheinlich nur ein einziges Mal aufpumpen und das war's.
Ich glaube nicht, dass das kleine Ding reicht, um dein Handy zu laden.
Ich habe auch nachgeguckt, das hat 70 Euro gekostet.
Okay.
Naja gut, also gibt's von allen möglichen Herstellern, gibt's auch von Bosch und sowas, sieht dann alles nicht mehr so cool und funky aus, wie man es eigentlich will. Von daher, falls ihr da Erfahrungen habt, schickt das ruhig mal bei Instagram vorbei als Nachricht. Würden wir gerne mal in der nächsten Folge vielleicht aufarbeiten, was da so rumgekommen ist.
Schön.
Das wäre das aber.
Übrigens, weißt du, was ein Liegetandem ist?
Ich schätze mal ein Tandem, auf dem man liegt.
Naja, da müssen ja zwei Leute liegen.
Ja.
Das wäre dann irgendwie wie so eine Rakete.
Ja, ja, genau so stelle ich mir das vor. So 3 Meter lang oder 4 Meter lang.
Nee, das ist so ein Tandem, wo hinten einer sitzt. Also hinten der sitzt und vorne der liegt so halb.
Aha. Und was soll mir das jetzt sagen?
Na, ich will mal, wenn ich dir jetzt sowas erkläre, wie fühlten sich das an für dich? Sexy?
Nee, überhaupt nicht. Fühlt sich komisch an.
ich mach wieder eine Fotostory für Hase und werde dann Liegetandem benutzen. Ich bin da total gespannt drauf. Und jetzt bogge ich mir so ein Ding mal aus und dann werde ich mal berichten, wie es war auf einem Liegetandem. Mal, ich meine, bist du schon mal überhaupt auf einem Tandem gefahren? Auch noch nicht?
Nee, noch
du hast
nie.
Hast ja gar nichts.
Warst du schon mal, war auch noch nie auf einem Liegefahrrad.
Warst du schon mal auf einem Dreirad?
Ja, als Kind.
Auf einem Mountainbike? Bist du Mountainbike schon mal gefahren?
Nee. Ja, als Kind.
Eigentlich.
Aber ein Hardtail war das.
Ein Hardtail. So, ich werde jetzt mal Liegetandem machen und dir erzählen, wie es war.
Also deine Frau fährt hinten im Sitzen und du liegst vorne?
Habe ich ihr vorgeschlagen, will sie nicht.
Oh, wieso?
Nee, weil sie, ich habe gesagt, ey, Schatz, ich würde gerne vorne liegen und ein Buch lesen und die Landschaft genießen und irgendwie eine irgendwas Leckeres essen und so. Ist ja total geil, ne? Dann liegst du da und kannst machen, was du willst.
Ja, aber du bist auch sehr nah an der Asphaltdecke.
Das Rad, nie so, geht. Das sind so bestimmt 40 Zentimeter.
Ja.
Und das Coolste an dem Rad ist, der vorne braucht nicht mittreten. Der hat einen bei einem normalen Tandem müssen ja beide treten. Die sind ja miteinander verbunden über die Kette.
Achso, du meinst ständig?
Ja, ständig.
Ja, weil sie verbunden sind. Ja. Okay.
Bei dem Rad nicht.
Ah, du kannst mittreten, wenn du willst, aber du musst nicht.
Du musst nicht.
Ah, okay, interessant.
Und deswegen wollte ich natürlich nach vorne.
Ja.
Aber das will sie nicht.
Weil deine Frau ja sowieso fitter ist als du.
Ja.
Ey, sehr gut. Ja, ist doch so.
Ja.
Sagst du doch auch immer.
Ja, ist ja auch gut. Sehr gut.
So. Gut. Und mit diesen freundlichen Worten schließen wir unseren Podcast. Das war Nummer 90. Von Bikers Paradise. Ihr sagt mal bitte euren ganzen Freundinnen und Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Schön hier liken und abonnieren drücken, die Glocke und so weiter.
Und checkt den Fahrradkiosk eures Vertrauens für die MyBike mit der Lissabon-Geschichte.
Also dann, ahoi, euer Martin.
Und der Alex.
Bis dann, ciao.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.